This is Viva Con Agua.
Water is a human right. Das hier ist ein Podcast, aber nicht irgendein Podcast, sondern der Podcast von Viva Con Agua und der Welthungerhilfe. Es geht hier um Menschenrechte, auch um eine Petition. Wenn das für dich nach Kampf klingt, dann wollen wir dich inspirieren, denn für uns ist Wasser pure Lebensfreude. Vor 15 Jahren haben wir Viva Con Agua gegründet. Damals war die Zahl der Menschen ohne Zugang zu sauberem Trinkwasser bei 1,2 Milliarden. Heute sind noch 580 Millionen Menschen ohne Zugang zu sauberem Trinkwasser. Es scheint so, als wäre die Vision Wasser für alle keine Utopie. Gemeinsam mit meinem alten Schulkameraden und Edeljoker Michael Fritz werden wir in diesem Podcast mit mehreren Menschen darüber sprechen, warum auch sie davon überzeugt sind, dass eine nachhaltige, sozialere und gerechtere Welt keine Utopie ist. Seid dabei, schaltet ein, werdet Fördermitglied, be part of the family. Alle für Wasser, Wasser für alle. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
Klappe die erste.
Es gibt nur eine Klappe. Selbst mit der wunderbaren großen Klappe von Joris. Was eine Ankündigung. Water is a human right. Wir trinken hier ein wunderschönes Cerveza. Es ist 21 Uhr. Joris, als Gast bei Viva Con Agua, du warst schon oft Gast bei Viva Con Agua und Viva Con Agua war schon oft Gast bei dir. Warum engagierst du dich?
Weil es gottverdammt nochmal richtig ist. Und wichtig ist.
Wann hast du angefangen, dich zu engagieren?
Eigentlich schon immer. Also es kommt natürlich darauf an, ob jetzt für Viva Con Agua oder generell. Ich glaube, ein Gerechtigkeitsbedürfnis hatte ich schon im Kindergarten, wenn die Schaufel weggenommen wurde. Und das ging weiter. Mein Stiefvater hat so eine Flüchtlings-Basketballgruppe gehabt, schon immer. Aha. Richtig Alt-Hippie. Bioladen. Und ursprünglich war mir das manchmal so ein bisschen unangenehm, was da irgendwie so, weil wir immer sehr, sehr viel diskutiert haben. Es gab immer eine große Streitkultur. Aber ich habe relativ schnell gelernt, wie wichtig das ist, den Mund aufzumachen, aufzupassen, aufeinander aufzupassen. Und klar, ich meine, wenn man Musik macht, dann kommt man um euch nicht rum.
Ich nehme es mal als Kompliment.
Das ist unbedingt ein Kompliment, ja. Und klar, als es dann so losging mit den ersten eigenen Touren und ihr auch oft zu Gast wart auf den Konzerten, war irgendwie sofort eine ganz, ganz große Sympathie, glaube ich, gegenseitig da. Und dementsprechend ist Ehrensache, da viel mehr zu machen.
Das heißt, dein soziales Engagement kommt aus der witzigerweise übersprungenen also Generation von deinem Opa, würdest du so ein bisschen sagen?
Also in dem Fall, mein Stiefvater, also würde ich sagen, von meinem Opa die Generation, steht eher wahrscheinlich für negativere Bilder.
Du hast vorher Stiefvater gesagt? Stiefvater. Sorry. Ich habe Opa verstanden. Sorry.
Stiefvater.
Vielleicht wollte ich es auch verstehen. Und okay, und der war eher andere Baustelle, weißt du das? Hast du dich damit?
Ja, da habe ich mich auch viel mit beschäftigt, ja.
Also, war bei der?
War bei der Wehrmacht auf jeden Fall.
Aha. War im einer Krieg. Meiner Opas auch.
Ja. Und ja, war natürlich irgendwie immer auch Thema, ne? Irgendwie so dieses, also ich hoffe mal, dass das überall und immer Thema ist, dass das nicht in Vergessenheit gerät. Und ich habe lustigerweise jetzt ich glaube gerade gestern Abend mit guten Freunden darüber geredet, wie das wohl bei uns ist. Ich meine, wir haben das Thema jetzt nicht mit dem Krieg, aber wir haben das Thema mit dem Klima. Mhm. Und bei uns ist der große Unterschied jetzt, dass wir nicht mehr ganz so stark betroffen sind, zwei Generationen danach. Aber zwei Generationen nach uns, also unsere Enkelkinder, meine Enkelkinder, werden ja definitiv auch fragen, was zur Hölle, was habt ihr uns angetan? Und das ist nochmal eine ganz neue Dimension quasi im Vergleich. Deswegen, also ich glaube, jede Generation hat seine Brandflecken auf jeden Fall.
Und unsere ist der Klima?
Das Klima auf jeden Fall. Unsere ist nach wie vor auch globale Ungerechtigkeit. Ich glaube, es gibt viel kleinteiligere Dinge als jetzt einen kontinentdeckenden oder weltdeckenden Krieg. Es gibt es in viel kleinteiliger.
Du hast gerade kurz angesprochen, dass dir nochmal jetzt in der Corona-Pandemie deine eigene Verantwortung vielleicht auch als Unternehmer in Anführungszeichen.
Ja, zum ersten Mal, ja, kann man das sagen.
So bewusst geworden ist, weil davor vielleicht eher so die Wahrnehmung, ja, ich bin ein Musiker, gehe auf die Bühne und läuft.
Und läuft und vor allen Dingen sind ja auch alle happy, die mit dabei sind und sind jetzt natürlich auch immer happy, wenn wir irgendwie uns treffen und sehen, aber man merkt auf einmal, ja, dass in dieser Zeit, wo, wir haben gerade darüber gesprochen, weil wir über die Demo gestern gesprochen haben, Alarmstufe Rot in der Veranstaltungsbranche, und du merkst eben gerade auf einmal, dass ja die Crews und alle drumherum wirklich strugglen. Ich habe gerade eben schon erzählt, dass ein paar meiner Leute irgendwie anfangen, gerade LKW zu fahren und sich umzuorientieren, neue Jobs anzunehmen, die fernab von Kultur und Kunst stattfinden. Was einfach völlig strange ist, weil diese Leute zum Teil gefühlt seit 20, 30 Jahren einfach in dieser Branche aktiv sind und irgendwie mir auch den Weg bereitet haben auf so viele Art und Weisen. Das ist auf jeden Fall auch irgendwie krass wehtut, ehrlich gesagt, das zu sehen. Wir haben dann relativ schnell so eine Art Rettungsschirm, ich weiß nicht, ob das so genannt werden darf, aber so eine Art, so ein bisschen gedacht, ne, hast du irgendwie auch...
Der Joris-Plan?
Nee, aber lustigerweise habe ich schon von ein paar Kolleginnen und Kollegen jetzt auch schon gehört, dass sie das auch so gemacht haben. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, die letzten 4-5 Jahre habe ich viel Glück gehabt mit der Musik so. Davor 4-5 Jahre
gut,
weiß ich auch, wie das sich anfühlt, wenn man gar nichts bekommt, so. Und da musste ich mir sehr, sehr viel Geld leihen. Es war ja immer so ein bisschen unangenehm für mich. Aber dementsprechend weiß ich auch, wie wichtig es ist, dass man Solidarität irgendwie erfährt. Und ich finde, das ist vielleicht eine der guten Dinge dieser Zeit. Mal abgesehen davon, dass jetzt gerade die Spenden natürlich irgendwie zurückgehen, wenn das Geld nicht mehr so locker sitzt. Aber dass wir, glaube ich, in vielerlei Hinsicht sehr solidarisch gerade sind. Und zumindest irgendwie ein Bewusstsein füreinander entwickeln.
Mhm. Eine andere Form der Empathie.
Ja, habe ich schon das Gefühl. Und ja, wir hatten jetzt gerade noch über die andere Demo gestern auch gesprochen. Viele Demos gerade. Auch einfach, irgendwie macht mich selber betroffen, wenn man überlegt, dass man 13.000 Stühle aufbaut vom Reichstag, die abbaut und in derselben Nacht brennt das Flüchtlingslager auf Lesbos ab. Irgendwie ist einfach, ja, ultra krass. Also, da sieht man mal, dass es eben da auch wiederum fehlende Solidarität gleichzeitig gibt. Ja, also ich glaube, das muss man auch immer alles im gleichen Atemzug auch nennen. So sehr ich auch eigentlich davon geprägt bin, auch zu versuchen, konstruktiv zu sein und auch lebensfroh bin und ich auch ehrlich gesagt viel lieber auch mal darauf hinweise, was auch an guten Dingen passiert, muss man da auch ehrlicherweise sagen, dass es super viele Dinge gibt, die gerade nicht gut laufen.
Wie verarbeitest du es? Hilft die Musik da als Therapie, Ventil? Schreibst du dann da?
Manchmal ja, also manchmal auf jeden Fall. Was mir, Musik begleitet mich immer. Ich habe mal irgendwie auch gesagt, Musik ist eigentlich mein bester Kumpel. So. Weil egal, ob ich durch sauschöne Zeiten gehe, ob ich dich auf irgendeinem geilen Festival treffe, in einem Gummiboot surfend, ist mit Musik verbunden. Aber genauso, wenn ich irgendwo mich mega alleine fühle und es mir mega scheiße geht, ist das irgendwie auch mit Musik verbunden. Und Musik versteht mich irgendwie immer. Und ich glaube, das ist schon was sehr, sehr Besonderes. Aber ich würde nicht sagen, dass ich Bilder aus Lesbos mit Musik verarbeiten kann.
Naja. Hast du einen Soundtrack im Kopf? Also es gibt so
Lampedusa habe ich im Kopf gerade. Von wem ist der Track nochmal? Lampedusa.
Aber du kannst während dem Podcast googeln. Wir haben alles heute schon gegoogelt. Wir haben schon heute gegoogelt, welche Kontinente es gibt und alles
mögliche. Doch, Mikey ist es, oder? Mikey ist es, oder?
Ah, ja.
Das ist von Mikey. Das ist ein wunderschöner, ich glaube sogar der erste Track auf dem Album, oder? Ja. Sorry dafür. Ich wusste es eigentlich. Du kannst es bestätigen, ich brauchte kein Handy dafür.
Kein Internet genutzt.
Ja, aber klar. Also.
Nein, aber ich meine, es gibt viele, es gibt ja auch diesen Stream of Consciousness, ich weiß nicht, ob du es kennst, von James Ulysses, der hat eigentlich nur runtergeschrieben, was er denkt, Joris hat die Haare gerade schön, ich sehe mich komisch im Spiegel, das Mikrofon könnte ein bisschen näher sein, ich muss kurz auf mein Handy gucken, also einfach nur die Gedankenströme, die quasi in deinem Kopf waren, das habe ich jetzt versucht, ne? Nicht, dass die jetzt da waren, aber so kurz mal so runter, hast du so quasi Musik dann voll oft in deinem Kopf?
Lustigerweise gar nicht unbedingt nur im Kopf, eher in den Finger. Also wenn ich, wenn es wirklich spät wird und irgendwie ein bisschen so der Moment für mich da ist, so, dann bin ich gerne bei mir in der Wohnung am Klavier und dann spiele ich. Und oft ist es so, dass man da auch, also ich habe auch im Song nur die Musik, ja eigentlich so ein bisschen dieses Gefühl, was ich nirgendwo anders haben kann, ist eigentlich nur in der Musik, dass ich wirklich mal komplett ausschalte und dann zum Teil irgendwie nach einer halben Stunde gefühlt aufwache und merke, dass ich immer noch am Klavier bin. So. Das kann ich nur da.
Krass.
Solltest du auch mal probieren.
Ich bin sehr, sehr unmusikalisch. Ich habe mal einen Gitarrenkurs gemacht und habe dann meinem Onkel an Weihnachten vorgespielt und er hat wortwörtlich gesagt, das schönste Weihnachtsgeschenk wäre, wenn du sofort aufhörst.
Boah, sowas ist kacke.
Das ist hart.
Das ist echt hart. Und ja, vor allem ist es so, es macht so viel kaputt. Ich glaube, manchmal denken Leute, dass es irgendwie lustige Sprüche sind oder so, aber es gibt so viele Leute, selbst lustigerweise, selbst in meinem Umfeld, ich sage jetzt mal keine Namen, aber die können singen und sind Musiker, aber trauen sich nicht zu singen, weil ihnen irgendjemand irgendwann mal gesagt hat, dass er nicht singen oder dass sie nicht singen kann. Und das ist halt einfach, das ist einfach scheiße.
Ich halte es mit Beuys, der ja sagt, jeder ist ein Künstler. Und trotzdem tendieren Menschen ja dazu, dir Labels zu geben und dir Labels nicht zu geben. Und wenn mich Leute mittlerweile fragen, was machst du, wer bist du? Dann sage ich, ich bin all das, was du brauchst, damit du dich engagierst. Also weißt du, wenn der einen Unternehmer braucht, dann ein Unternehmer. Wenn er einen Freak braucht oder einen Schlauchbootaktivisten, dann bin ich der für ihn. Hauptsache, er engagiert sich.
Wenn du jemand bist, der auf einer sehr noblen Party mit gemeinsam den Preis abholt,
ja,
dann bist du auch schon das.
Ja. Ich meine, das musste ich dran denken, als ich gesagt habe, dass wir auch oft Gast bei dir waren, abseits von deinen Shows, war ja ein schöner Move von dir. Du hast einen Sign Award bekommen, so eine Auszeichnung. Ich weiß gar nicht ganz genau, was das war. Wir sind da reingecrashed und waren, glaube ich, beide ein bisschen überfordert von der Veranstaltung. Aber du hast den Preis quasi, ja, Viva Con Agua gegeben, weil du gesagt hast, ey, yo, es gibt Dinge, die, so jetzt nicht wortwörtlich, aber die vielleicht wichtiger sind als ich. Und das ist zum Beispiel Viva Con Agua. Und deswegen möchte ich, dass Viva Con Agua diesen Preis kriegt, was ich sehr geil fand. Also so.
Zumindest, weil der Preis war für nachhaltiges Engagement.
Mhm.
Und klar habe ich irgendwie eine Bühne und klar habe ich auch eine Stimme und habe sogar ein Gehirn, was einigermaßen gut funktioniert, um die Dinge richtig zusammenzubringen. Aber ich glaube, dass der Preis ja nicht in dem Moment mir gebührt, sondern eigentlich euch gebührt. Deswegen war es, und es war auch ein viel geilerer Abend dadurch.
Ja, war ein bisschen so sehr politisch, medial geprägt. Die interessante Phase, die auch gerade passiert ist, so dass ihr Musikerin noch mehr zur Aktivistin gefühlt geworden seid, weil sich Leute ganz krass an euch orientieren. Wie nimmst du das wahr?
Ich glaube, ich habe nicht unbedingt ganz den Stellenwert von den Leuten, die du vielleicht gerade meinst. Ich habe aber auf jeden Fall das Gefühl, dass wir Leute, die im öffentlichen Leben stehen, auf jeden Fall in dieser Zeit mehr machen, als es vor 4, 5, 6 Jahren der Fall war. Aber ich glaube auch, dass diese Zeit nicht mehr zulässt, dass man schweigt oder dass man für sich eine Meinung hat. Sondern ich glaube, die Zeit ist spätestens seit 2015, glaube ich, vorbei.
Was war denn 2015?
Die Flüchtlingswelle und danach kam irgendwie Pegida, Legida, Leg nieder und...
Leg nieder. Pegida, leg nieder dein Hirn.
Nee, und also bei aller Polemik, ich glaube, das ist ja leider doch sehr ernst zu nehmen. Und ich glaube, es ist eigentlich jetzt auch die Black Lives Matter hat es ja nochmal, für mich zumindest, nochmal viel mehr auf den Schirm gerufen, dass es nicht reicht, nicht rassistisch zu sein, sondern dass man antirassistisch sein muss, unbedingt. Und dass es nicht reicht, zu sagen, ja, ich bin ja für und ich bin ja nicht dagegen oder sowas, sondern du musst tatsächlich, glaube ich, mittlerweile den Mund aufmachen. Und es ist bei mir eben, wie eben ganz eingangs schon erzählt, natürlich irgendwie auch aus meiner Kindheit schon immer geprägt gewesen. Aber ich habe auch das Gefühl, dass viele Leute drumherum das machen. Jeder hat da so seinen eigenen Weg wahrscheinlich und auch wie viel man macht. Ich habe letztens irgendwann, hast du das gelesen von Henning May, den Post auf Instagram, wo es irgendwie darum ging, dass die Polizei auf jeden Fall Probleme mit rechten Strukturen hat, dass er aber trotzdem gleichzeitig keinen Bock auf dieses ACAB hat, Gewalt in der Sprache und was das losgetreten hat. Und ich habe einfach nur gedacht, so, oh, es war definitiv ja nur gut gemeint von ihm und war eben trotzdem an manchen Stellen einfach zu kurz gedacht. Und gleichzeitig habe ich mir aber so gedacht, so, oh, irgendwie, es ist einfach ein Wahnsinn. Ja? Also ich glaube, viele Leute erwarten ja, dass sich Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, äußern, dass sie auch Positionen beziehen. Mhm. Und gleichzeitig ist aber so ein Drang dazu da, irgendwie auch alle Leute, die eine Meinung haben, irgendwie zu vernichten, so gefühlt, dass das so ein sehr, sehr schwieriges Ding ist. Und ganz ehrlich, es ist keine ganz besonders große Schwierigkeit, will ich auch mal ganz kurz offen sagen, auf einer großen Bühne, auf einem Festival, wo eigentlich immer cooles Publikum da ist, zu sagen, ey Leute, und jetzt gebt mal alle eure Pfandbecher ab für Viva Con Agua. Ist keine Heldentat so. Ist ziemlich einfach.
Deswegen
du kriegst dafür so sogar Applaus. Okay. So, ja. Es ist nicht so unbedingt, dass man sich da irgendwo dagegen stellt. Es ist ein ganz anderer Schnack, wenn du dich für Europa stark machst oder wenn du in Chemnitz spielst oder in Chemnitz überhaupt erstmal so ein Festival auf die Beine stellst.
Wir sind mehr.
Ja, und wie Kraftklub da mal eben plus Konzern irgendwie kurz mal gemacht hat. Das ist, glaube ich, ein ganz anderer Gegenwind und ist, was heißt glaube ich, kann ich sogar aus Erfahrung sagen, dass es ein anderer Gegenwind ist. Aber trotzdem ist es wichtig, überhaupt Stellung zu beziehen.
Hast du dort gespielt, ne?
Ich habe bei dem zweiten gespielt, ja. Ich war beim ersten quasi als Zuschauer
da
und beim zweiten habe ich dann auch gespielt, ja.
Und das war Gegenwind? Weil du gesagt hast, aus eigener Erfahrung kannst du...
Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass ich meinen Interview fürs Nachtmagazin gegeben habe und danach, glaube ich, die Kommentarfunktion gesperrt wurde irgendwann, weil ich zu viel als linke Zecke und sowas beschimpft wurde. Aber ja, das ist dieses Trolling. Ich glaube, Jan Böhmermann hat das mal ganz gut erklärt, was da irgendwie auch losgetreten wird, wenn man irgendwie einmal da auf dem Radar kommt.
Wie hat er das erklärt?
Naja, es sind, glaube ich, einfach nicht so viele Menschen, wie sich das dann anfühlt, sondern dieses Trolling ist quasi so, dass die untereinander vernetzt sind, alle sonst wie viele Accounts haben und dann geht so ein Gebäsche los irgendwie. Ja, ich glaube, dass das Internet vielleicht im Moment generell so ein Platz ist, wo man irgendwie hinterfragen muss. Deswegen habe ich mich so ein bisschen mit Hennings Poster, habe ich mich so ein bisschen gewundert und habe mich da auch wirklich hinterfragt, würde ich das machen? Würde ich jetzt gerade diese Diskussion führen? Würde ich diesen Leuten dann da aktiv antworten? Was er gemacht hat. Er ist auf alle eingegangen. Er hat dadurch auch ehrlich gesagt, eine sehr, sehr gute Debatte losgetreten, wenn man so möchte, oder los in Gang gesetzt, vielleicht bessere Wort dafür. Ja, und ich habe aber für mich so gemerkt, nee, ich glaube, ich hätte das nicht gemacht. Ich glaube, ich bin auch nicht so der Typ, der nachts um 0 Uhr irgendwie merkt, dass er jetzt mal einfach so ein Statement raushauen möchte, sondern ich glaube, ich mache das lieber mit klaren Aktionen verbunden. So.
Ich glaube natürlich auch, den Differenzierungsgrad in so einer Thematik, wenn du auf der einen Seite gewaltfreie Kommunikation propagierst, auf der anderen Seite natürlich in einer Zeit, wo Police Brutalität zum ersten Mal richtig auf den Schirm kommt in Deutschland, so in der breiten Masse.
Meinst du nicht, dass das in den 60ern mit Martin Luther King auch schon passiert
ist? In Deutschland.
Aber auch nicht, ist doch hier trotzdem
die Bewegung. Ich glaube ja, dass zum Beispiel was viel passiert ist, dass Police Brutalität dann in den USA auf den Schirm kam.
Aber es nicht verbunden wurde so mit.
Und dass es hier auch existiert. Mhm. Und dass ganz oft dann so gesagt wird, ja, in Amerika ist es so, aber hier ja nicht. Und dann diese Verharmlosung passiert. Mhm. Und dass natürlich wir als weiße, privilegierte Menschen sehr achtsam kommunizieren müssen, wenn wir über die emotionalen Komponenten von BIPOX oder so sprechen. Also wie wir das machen, weil wir halt diese Erfahrung nicht haben. Mhm. So, das heißt, wir können nur Thesen aufstellen und so. Und dann wird es halt sehr fein in der Sprache. Und das weißt du ja auch, du schreibst Texte. Das heißt, Sprache ist dein Handwerk. Das ist Poesie, das ist Lyrik und so weiter. Und du weißt, es ist ein Unterschied, ob du ist benutzt oder wäre oder würde oder so. Und wenn du da halt nicht ganz genau selber bist in der Kommunikation oder derjenige, der es liest, nicht genau ist so, dann passiert halt sehr schnell eine falsche Wahrnehmung von einem Text. Oder wenn halt, das ist ja auch das Problem in so einem eher kurzen, aufmerksamkeitserhaschenden Medium. Ich meine, 15 Sekunden, das ist eine ADHS-Kultur, was Instagram geprägt hat. So kurze, bam, 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 aufmerksamkeitserhaschenden. Also das heißt, du kannst natürlich den Diskurs, sehe ich ähnlich, ist interessant, was losgetreten hat. Verkürzt ist aber natürlich sehr verkürzt, wie du Dinge kommunizierst. Und dadurch ist es natürlich unfassbar unterschiedlich wahrnehmbar. Und ich glaube, das ist halt krass schwierig. Mhm. Weil das ist ja ein Diskurs, der erstmal auf einer breiten wissenschaftlichen Ebene geführt werden sollte mit, hey, hallo, jetzt darf derjenige kurz reden, dann hören wir die andere Meinung, dann hören wir das Gegenargument, dann so, okay, worauf können wir uns vielleicht einigen und so weiter. Und da ist es einfach Kommentar, 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 wir reden über 2000 Kommentare. Die parallel stattfinden, wo Beleidigungen stattfinden, wo Emotionen dadurch hochgelöst werden, dass der eine beleidigt wurde und so weiter. Also da die Trolle kommen, was ja auch zum Beispiel, finde ich, sehr, sehr spannend ist, dass sich die Rechte, Gruppierung oder wie man immer das nennen will, sich dieser Mittel bedient und die Linke ja nicht.
Würdest du das sagen?
Ich weiß es nicht mehr.
Also ich weiß nicht, ob man jetzt vom Trolling sprechen kann, so, aber ich glaube, dass auf den Plattformen alle...
Glaubst du, es gibt linke Fake-Profile?
Fake-Profile, ich ehrlich gesagt, das ist, da sind wir jetzt zum Beispiel genau bei der Debatte, ne? Also
habe
weil
ich keine
jetzt,
Ahnung von, ja.
Nee, ich auch
also
nicht,
ich
aber
nie
ich glaube, die Gefahr
gelesen, ist, ich habe noch nie Gefahr davon
ist,
gehört.
Die Gefahr ist jetzt gerade da, wenn wir da so drüber sprechen, dass man schon wieder rechts und links in einen Topf quasi wirft, für manche, die es nicht differenziert genug jetzt betrachten. Also ich würde da echt super aufpassen wollen, aber ich habe das Gefühl, dass, sagen wir es vielleicht so, dass Instagram mit dem, wie du gerade sagst, mit diesen Impulsen, mit eigentlich auch immer nur schönen Bildern, ja. Ich denke mir mittlerweile so, ist Instagram-Modeln, ist das noch legitim?
Das, in der heutigen Zeit? Das ist auf jeden Fall die falsche Plattform für uns beide.
Ja. Also. Auf jeden Fall ist es auch die falsche Plattform, um solche Diskurse, glaube ich, zu führen. Ja. Ich glaube, das ist vielleicht die Erkenntnis daraus. Ja. Egal, ob es Trolling von wem auch immer jetzt gerade gibt oder nicht, ist Instagram, glaube ich, eben, wie du es gerade schön gesagt hast, ich glaube, solche Diskussionen müssen in Diskussionen stattfinden und müssen eben irgendwie in Ruhe von allen Argumenten betrachtet werden können. Auf der anderen Seite kann man auch niemandem sagen, wie er oder sie das zu tun hat. Nee. Und das ist eben die Krux. So, ja? Auf der einen Seite wünscht man sich, dass sich Leute äußern, dass es einen Diskurs gibt. Auf der anderen Seite sitzen wir jetzt hier ziemlich bequem, weißt du, bei einem Bier und sagen so, ja, aber Instagram, komm schon bitte, das war jetzt aber wirklich nicht die richtige Plattform dafür. Ja. Ich glaube, das ist halt irgendwie... Sau schwer. Aber wahrscheinlich gut, dass man überhaupt drüber spricht. Und dass drüber gesprochen wird, muss, glaube ich, noch viel, viel mehr passieren.
Wenn man sich jetzt Joris in 5 Jahren vorstellt, was würde der antworten?
Keine Ahnung, Mann.
Was macht der überhaupt, der Typ?
Ich weiß es nicht.
Wahrscheinlich. Eine Vorstellung von dir in 5 Jahren?
Ich hab schon eine Vorstellung von mir in 5 Jahren. Ich werde verdammt sexy aussehen. Ja, auf jeden Fall. Okay. Du siehst schon, ich werde einige OPs hinter mir haben. Nee, Quatsch. Ach, keine Ahnung. Ey. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass ich happy bin. So,
bist du gerade happy?
Boah, das ist eine super schwere Frage. Ist die falsche Plattform.
Glaubst du, nee, happy ist ein Zustand oder ein Moment?
Happiness? Mhm. Alter, du fragst aber ganz schön Kalenderspruchfragen gerade. Ich glaube, das ist...
Ich habe mir den ganzen Kalender 365 Tage durchgelesen als Vorbereitung für diesen Podcast, Joris.
Nur für meinen Auftritt. Ja, oder? Vielen Dank dafür. ich glaube auf jeden Fall... Nee, ist eine Momentaufnahme.
Das glaube ich nicht, ja.
Unbedingt. Aber ey, weißt du was? Ich glaube, Woody Allen war es. Der wurde gefragt...
Oh, Vorsicht bei Zitaten von dem, ne? Der hat auch Dreck am Stecken, leider.
Ah, ich weiß, ja.
Aber fuck! Und das ist zum Beispiel was mich ankotzt, weil ich war ein Riesenfan von seinem Film.
Wir piepen nochmal den Namen. Auf jeden Fall wurde er gefragt, was würdest du deinem 20-jährigen Ich sagen?
Mhm, gute Frage.
Das ist nämlich wirklich ein Zitat, woran ich sehr, sehr oft denke.
Von Woody Piep!
Von Piep, Piep, Piep. Und zwar hat er gesagt, er würde ihm sagen, dass da oben nichts ist. Und wir Künstlerinnen und Künstler haben, glaube ich, super oft dieses Bestreben danach, irgendwie in irgendeinem wichtigtuerischen Ding irgendwie zu sein. Also wenn ich jetzt zum Beispiel darüber nachdenke, wo bin ich in 5 Jahren? So, bin ich dann vielleicht auf einer noch größeren Bühne oder habe ich dann irgendwie einfach noch viel, viel mehr Möglichkeiten, Live-Musik zu spielen, so diese ganzen Träume noch mehr auszuleben. Und ich kann dir sagen, in dem Abend, ich glaube, das habe ich auch noch nie in einem Interview gesagt, das ist jetzt wirklich tatsächlich mal kurz Deep Talk, an dem Abend, als ich 3 Echos bekommen habe, war ich, glaube ich, mit am unglücklichsten in meinem ganzen Leben.
Krass, warum?
Weil einfach ich in dem Moment so gespürt habe, wie viele Leute mir das überhaupt nicht gönnen. So.
Krass.
Und ich bin einfach ein super empathischer Dude und ich glaube, du checkst, weißt du, du machst dein Handy dann am nächsten Morgen an, hast natürlich auch Kopfschmerzen des Todes und willst eigentlich dieses Gefühl noch genießen, weil das kann ja nicht sein. Das war wirklich wie ein fucking Traum, so, ja.
Also, das war das beste.
Das war, Achtung, jetzt kommt's, das war Kritikerpreis-Echo.
Aha.
Das war Newcomer-Echo, ja. Und Radio-Echo gab es damals. Das war dann vom Publikum abgestimmt. Okay. Das waren einfach 3 komplett verschiedene Kategorien.
Gott.
Völlig irrsinnig. Das war wie so ein Traum. Und wir hatten noch einen Live-Auftritt da an dem Abend und es war irgendwie eh alles so...
Also für die Leute, die es nicht wissen, das war der deutsche relevanteste Musikpreis, bevor Kollega ihn zerfickt hat. Warst du da, als das passiert
ist? Nee, da war ich nicht da. Da war ich aber ähnlich betroffen wie gestern. Auf jeden Fall...
Hat dich das betroffen gemacht?
Auf jeden Fall, klar.
Ja.
Also
weil?
Weil ich im Jahr davor 3 Echos bekommen habe und alle irgendwie darüber gesprochen haben.
Ach, das war das Jahr, da haben wir auch einen bekommen. Das war das gleiche Jahr.
2016, glaube ich, oder sowas?
Nee, dann war 2017, glaube ich.
Ja, dann war es bei mir 2 Jahre davor.
Ja.
Wir vergingen dann diese Diskussion los mit dem, was macht man jetzt mit den Echos, gibt man die jetzt wieder zurück oder so.
Oh ja. Und hast du drüber nachgedacht?
Ich habe drüber nachgedacht und weißt du, was ich gedacht habe?
Fick dich.
Nee.
Fickt euch.
Fickt euch, das sind meine. Nein, ich habe tatsächlich gedacht, boah, ich würde mich krass wichtigtuerisch fühlen, wenn ich jetzt sagen würde, ach so, übrigens,
ich gebe den zurück.
Hier, at bild.de, ich gebe übrigens jetzt auch meine Echos zurück. So, das war irgendwie so ein kurzer Moment, wo das cool war, die Echos zurückzugeben und danach war es einfach nur noch opportun, glaube ich.
Mhm. Interessant, wie kurz die Momente sind, bevor es zur Opportunität wird.
Das ist übrigens ein großes Problem der Musikbranche.
Ja.
Das, gerade sind ja die 80s wieder ganz doll in.
Kannst du deine Antwort ungefähr, die jetzt kommt, auf 30 Sekunden ausweiten, damit ich mir währenddessen noch ein Bier aufmachen kann, das ich aus dem Kühlschrank holen muss?
So, liebe Leute, ihr wisst ja alle Bescheid. Im Moment ist die Musikbranche auf dem Weg zurück in die Zukunft. Und zwar geht's zurück in die 80s im Moment. Und die Musikbranche, wie wir alle wissen.
Viva Conservesa, Monchi from Hansa Rostock, forever. Die haben ja mal unser Logo gecrackt, ne?
Ja, wirklich?
Ja, das war für uns Adelung. Haben wir gedacht, so, wie geil ist das denn? Haben sie ein geiles Shirt gemacht. Also, damit läuft Monchi von Feine Sahne Fischfilet von dort rum. Prost.
Ich,
auf Prost. Monchi.
Ich habe dich noch nie so schnell erlebt, wie in diesem Moment gerade. Jedenfalls, keine Ahnung, was ich sagen wollte, irgendwas mit 80s und dass die Musikbranche, glaube ich, viel zu oft diesen Moment verpasst, wo es noch cool ist und danach machen es auf einmal, jetzt kommen alle mit irgendwelchen 80s-Songs, ein Jahr, nachdem das cool war. Vielleicht rede ich auch Quatsch, vielleicht checke ich nur nicht, dass das jetzt total cool ist, die nächsten 5 Jahre und ich es einfach nicht mache. Oder vielleicht reden wir in 5 Jahren nochmal, weil das war ja die Ursprungsfrage und ich mache gerade mal ein neues 80s-Album.
In 5 Jahren.
Weil ich es dann auch gecheckt habe.
Und dann ist es opportun, leider.
Nee, dann ist es wiederum cool, wenn ich es mache, glaube ich. Wenn ich es mache, ist es cool.
Ich hatte ja auch einen Kollegen-Moment. Ich war auf dem...
Moment mal, ich hatte keinen Kollegen-Moment.
Ich hatte einen. Ja, okay. Ich hatte einen, weil wir haben das im Jahr davor den Echo bekommen.
Du hast mit ihm trainiert, hatte ich das Gefühl. Ne? Du warst einer von den Alphas.
Oder? Ja, Schnauze. und zwar haben wir Fetzo mit auf die Bühne genommen, als wir nominiert haben und Gentleman. Und Fetzum hat noch gesungen I'm a Refugee. Das wurde rausgekürzt von dem Fernsehsender.
War das nicht live?
Doch, aber das ist ja immer versetzt live. Das heißt, das wurde rausgekürzt. Der Mittelfinger an die ganzen Nazischweine wurde auch rausgekürzt. Zum Glück habe ich es per Handy filmen lassen von dem einen Typ von Beginner, damit wir das quasi live haben. Also weil mir es auch wichtig war, damals ein Statement, damals waren ja auch so eine Nazi-Band nominiert, wie jedes Jahr. Und als ich runtergegangen bin von der Bühne, habe ich zu Fetzum gesagt, nächstes Jahr kriegst du den Preis. Und nächstes Jahr hat er ihn bekommen fürs PXP-Festival.
Ah, geil.
Und es gab keine einzige Veröffentlichung, außer im Spiegel darüber, und deswegen war ich traurig.
Die, wegen dieser...
Die, wegen genau, die Fettsum kommuniziert, ich glaube, es war dann irgendwie, der O-Ton war dann so, die sehr naive, romantisierte Rede von Fettsum, der den Echo für soziales Engagement gewonnen hat. Ja. Das heißt, das hat alles überschattet und natürlich auch so ein Mensch, der unfassbar, der seine eigene musikalische Karriere für sein soziales Engagement, also es ist einer der größten Musiker, also Aktivisten, der eigentlich als im, wie sagt man, beim Cocon oder dieses Ding, wo der Butterfly rauskommt hier.
Ja, Cocon, ja.
Ja, quasi.
Ich dachte, du meinst das Messer, deswegen war ich kurz nicht ganz auf der Höhe.
Nein, der ja eigentlich in erster Linie ein Musiker ist und damit sein Geld verdient und durch PXP aber wirklich zum Aktivisten geworden ist und auch immer wahrscheinlich Aktivist war, der dann geadelt wird von der Musikbranche und dann zerfickt wird von einem Kollegen, der einfach, ja.
Ja, dann weißt du ungefähr, wie ich mich gefühlt habe nach dem Echo. Ich glaube, das ist so, wenn du beim Echo bist und einen Preis bekommst, dann gnade dir Gott. Dann ist es vorbei.
Also, war schädlich für deine Karriere?
Nee, gar nicht.
Nee.
Ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ach komm, ey, das ist auch so ein Ding, das musst du auch lernen, glaube ich. Wenn die Leute mal irgendwie meinen, sie müssen jetzt alle was sagen gerade und dann 3 Wochen später, das im Positiven wie im Negativen. Ich habe so oft in den letzten Jahren mich für Dinge stark gemacht, ja. Ich habe in Halle nach dem Terroranschlag gespielt. Wir haben für Ein Europa gespielt. Ich habe für Zeig dich Augs gegen den AfD-Parteitag gespielt. Ich habe für Fridays for Future viel gemacht und so weiter und so fort. Und du kriegst trotzdem 2 Wochen später die Frage, sag mal, wann engagierst du dich eigentlich? Und du denkst so, weißt du was, jetzt reicht mir das. Es ist echt so, also ich glaube, das gibt es ja in die und in die andere Richtung auch, dass irgendwie, wenn du dann irgendwie mal für zu viel Sachen gelobt wirst, dass dann sofort auch alle kommen und sagen, ja, aber eigentlich ist das ja auch alles gar nicht so geil. Und 2 Wochen später ist es auch wieder gut. Ich glaube, das ist so ein Bedürfnis der Leute irgendwie.
Ich finde das ganz absurd, weil bei Aktivistinnen und so wird ja auch oft, finde ich, eine höhere moralische Anforderung gestellt. Also im Prinzip muss ich vegan sein, ich darf keine Schimpfwörter benutzen, ich darf auf keinen Fall irgendwelche anderen schlimmen Dinge machen und so, sondern ne, ich darf nicht zu viel Geld verdienen. So, ich muss nur politisch korrekte Klamotten tragen und so weiter. Und von jetzt zum Beispiel anderen Wirtschaftsunternehmen, deren Führung, ist scheißegal, was die machen. Es ist wirklich völlig egal, ob die einen Porsche fahren. Wenn ich einen Porsche fahren würde, würde keiner an Vivo Con Agua spenden, würde sagen, ja. So, what the fuck? Porsche ist ja, gibt ja auch billige Porsche, also nicht viele, aber bestimmt irgendwo.
Gibt es so kleine Spielzeug-Porsche, gibt das, ne?
Ja, genau. Okay. Also, es geht ja auch nicht um den Porsche, sondern...
Ich weiß mal, was du meinst, auf jeden Fall.
Die Frage ist ja, warum wird diese Moral auch an die Musikerin gestellt und wird sie gestellt? So eine höhere moralische Anforderung oder auch an Künstlerinnen, warum? So?
Also wenn du gerade mal auf den Rap guckst, dann glaube ich nicht, oder? Also ich glaube, da gehört es ja zum guten Ton, dass man gar keine Moral mehr hat. Also nicht jeder Rap, aber fallen ein paar Namen ein.
Nee, aber shoppen für die Reichweite einfach und reposten, nein, kleiner Scherz.
Nee, aber ich glaube, ich glaube tatsächlich, keine Ahnung, ich, ehrlich gesagt, bei Organisationen, kann ich es fast ein bisschen verstehen, wenn du überlegst, dass das für euch ja auch gespendet wird, dass da Geld zusammengesucht wird, dass die Leute irgendwie vielleicht sogar auch Leute, die sich irgendwie ein Ticket geschenkt bekommen haben für ein Konzert, nehmen wir mal das Beispiel wieder, ja, und irgendwie dann den Pfand abgeben, für die es vielleicht wirklich sogar ein wichtiger Euro ist, so, und du willst dann mit dem Porsche wegfahren, so, irgendwie check ich schon. Ich glaube auch, das ist auch so ein bisschen das, was auf deinem Shirt auch gerade steht, Demut, Digga. Ich glaube, es ist so ein bisschen in unserer Sozialisierung auch verankert, oder? Also ich habe das Gefühl, so richtig, was hat Basler das, glaube ich, mal gesagt? Ist mir egal, ob jemand dann einen Porsche fährt und so. Und das muss auch irgendwie, in Amerika ist das irgendwie, aber bei uns ist es halt irgendwie so.
Du meinst, es ist ein kultureller...
Ja, ich glaube schon, so ein bisschen so dieses Neider-Ding irgendwie ist da schon so mit dabei.
Und bei Musiker ist es nicht so?
Ja, wir Musiker wissen aber, dass wir alle extrem viel Kohle haben untereinander. Nee, Quatsch. Klar,
haben das die Leute von dir als Projektion, dass du...
Boah, es gibt schon diese... Es gibt super viele Leute, die haben es auf dem Schirm. Die wissen auch verhältnismäßig, wenn es gut läuft, dass es gut läuft. Wenn es nicht gut läuft, dass es nicht so gut läuft. Dass viele Musikerinnen und Musiker Probleme haben, überhaupt irgendwie über die Runden zu kommen. Dazu gehöre ich nicht, das glaube ich auch kein Geheimnis. Aber es gibt viele Leute, die denken so, ey, ja, und dann, wenn er Feierabend hat, dann fährt er nach Hause oder fliegt nach Hause und liegt erstmal in seinem, einen seiner drei Pools mit 15 Frauen, drei Männern. Also ich glaube, die Leute haben immer ein falsches Bild. Es sind nämlich nur drei Männer. Und nur zwei Pools.
Scheiße.
Und ich fahre auch Bahn, ne? Ich fahre Bahn.
Hast du gar kein Auto?
Ich habe tatsächlich ein Auto.
Ja? Doch, ja. Was fährst denn du so? Was fährt denn so ein Joris?
Der Joris fährt ein Auto mit vier Rädern.
Ja.
In den meisten Fällen ein Lenkrad, wenn nicht gerade eingebrochen wird.
Ja.
Und ansonsten fahre ich tatsächlich eigentlich super oft Bahn. Also ich habe bei meiner ganzen Produktion Bahncards gekauft. Ja. Dafür, dass wir, weil wir echt alle aus den unterschiedlichsten Ecken Deutschlands kommen. Hamburg City ist mit dabei.
Mhm.
Wir haben, wie hieß der Ort?
Unterlenning.
Nicht mit dabei. Ja. Wir haben den Chiemsee mit dabei, Schwarzwald.
Ich aus Chiemsee Berlin. Ist aber anstrengend.
Ja, und das eben, weißt du, wenn du das alles mit dem Auto fahren würdest,
geht
gar nicht. Aber Mickey Chance war heute auch schon hier. Und die haben natürlich so den smartesten Move gemacht.
Warum?
Na, weil die aus Kassel immer losfahren.
Ja, aber das war.
Das ist so. Ihre Homebase, oder war ihre Homebase, weiß ich, aber das ist natürlich der smarteste Move, den man haben kann.
Ach, wegen Mitteldeutschland.
Ja. Kannst du mal richtig schön losfahren.
Hast du mal deine Songtexte analysiert? Also so, ich habe neulich eine interessante, apropos Rap, im Spiegel gab es eine komische Titelstory sogar über, ich glaube, es war aber Anfang des Jahres oder sogar Ende letzten Jahres. Und da wurden analysiert, welche Wörter am meisten in Songtexten vorkommen. Und wie ähnlich das dann doch ist und so. Das fand ich sehr interessant. Hast du mal deine Songtexte
analysiert? Ja. Oder habe ich sie dabei gehabt?
Dabei hast du im Kopf. Weißt du alle auswendig?
Ich weiß alle auswendig, glaube ich, ja. Wobei ich habe mir früher nie vorstellen können,
dass man einen vergisst,
so, und habe mir gedacht, wie albern ist denn das, dass der jetzt irgendwie so tut, als ob er seinen Text nicht mehr kann?
Ja, Ärzte, frag mal die haben 1000 Texte.
Ohne Scheiß, und jetzt ging das schon los nach dem zweiten Album, dass man mir so denkt, so, warte mal, oh, fuck, wie geht nochmal der und der Song? Also,
deswegen übt ihr eine Woche, bevor ihr auf Tour geht?
Nennen wir es üben.
Also üben, das klingt jetzt. Nein, aber proben, sorry.
Nee, alles gut. Nee, ich glaube, wir freuen uns eher, dass wir uns wiedersehen und spielen 2 Stunden Musik und dann reden wir viel und trinken Bier.
So muss man sich das Musikerinnen.
Nee, das vorstellen? Ist viel härter. Insgesamt ist das viel härter. Kann man sich so nicht vorstellen. Meistens muss man irgendwie abends.
Weißt du, was ich
Podcasts geben
weißt du, was
so.
Ich hart finde?
Ne?
Tourneen.
Warst du mal auf Tournee?
Naja, endlos oft. Aber nie am Stück, also sondern immer quasi...
What? Endlos oft?
Nee, ich war ja bei jedem Musikerin fast, mit der wir zusammenarbeiten, mal auf einem Konzert. Und dadurch habe ich unfassbar viele Tourneestopps erlebt, aber quasi nicht, aber zu unterschiedlichen Zeiten, mal um 9 Uhr, mal morgens, mal da reingecrashed und so weiter. Das heißt, ich kenne den Ablauf voll oft und ich finde es auch eine der ineffizientesten Dinge der Welt.
Ja.
Weil du so viel Zeit hast, wo Leerlauf ist, wo ganz wenige Musikerinnen aus meiner Sicht das gut strukturieren. Sondern sehr viel Waste of Time.
Voll.
So, also ich kenne wenige Musikerinnen, die ganz klar, Boss ist zum Beispiel jemand, der mich beeindruckt, weil er jedes Mal 45 Minuten joggen geht. Der geht jedes Mal, wenn er eigentlich irgendwo anders in der Stadt ist, joggen oder so. Oder ich kenne ein paar, die dann wirklich so sehr diszipliniert Bücher gelesen haben oder whatever. Aber die meisten, ganz ehrlich, ist so, abhängen, bisschen Insta ballern, bisschen
nochmal ein bisschen Runde Pennen legen vorher
im Saufi und so.
Ja.
Wo ich denke so, ja, ist cool und so. Und ich meine, klar, ist auch abends dann Action 1,5 Stunden.
Ich habe so eine Theorie, Alter. Ich habe so eine Theorie, die kannst du nicht nachvollziehen, weil du nicht mitfährst.
Ja.
In diesen Tourbussen, ich glaube, man legt sich zwar hin.
Oh, ich bin schon oft mitgefahren.
Ja, man legt sich, dann weißt du es, man legt sich hin. Und dann in Anführungsstrichen schläft man. Aber eigentlich ist der Körper ja die ganze Zeit damit beschäftigt, irgendwelche Ausgleichsbewegungen zu machen. Und ich glaube, man kommt nie in so eine Tiefschlafphase. Und dadurch sind wir einfach permanent krass im Arsch, kombiniert natürlich mit einigen Mitteln, die da abends noch fließen, nach den Konzerten. Und ich glaube, das ist dann so ein Ding, dass man so ein bisschen lethargisch wird.
Das glaubst du?
War jetzt ein Versuch, so eine Theorie aufzustellen, um uns ein bisschen besser das
zu machen. Ich glaube, es ist einfach. Weißt du, was ich glaube? Ich versuche mal einen ganz gewagten Analogie, ja.
Oh.
Dass es ähnlich schlecht strukturiert und geplant ist wie Beziehungen. Die meisten Beziehungen, die ich mitbekommen habe, haben keinerlei Projektmanagement. Haben keinerlei, ey, wie wollen wir kommunizieren, wie wollen wir, welche Rituale pflegen wir in der Beziehung, wie haben wir Geschlechtsverkehr, wo sehen wir uns in 5, wo sehen wir uns in 20 Jahren.
Also ich kann dir sagen, Rituale und Geschlechtsverkehr sind klar definiert auf Natur. Ganz, ganz klar.
Okay, zack. Okay, ja,
wir haben unsere Überschrift.
Rituale und Geschlechtsverkehr auf der Tour sind klar definiert. Das ist die Überschrift von diesem Podcast, meine Damen und Herren. Jetzt müssen wir sie aber natürlich transparent machen. Das heißt, welche Rituale hast du auf Tour?
Rituale sind auf jeden Fall eine Stunde vor der Show bin ich für mich, fange an mich einzusingen. Du siehst, dieser Körper kommt natürlich nicht von ungefähr. Ich mache so ein bisschen Übungen noch. Mhm. Nee, aber Spaß beiseite, ich mache mich wirklich ein bisschen warm. Mach mich frisch und dann komme ich mit den Jungs zusammen und wir haben mittlerweile sehr gut drauf. Jetzt nicht, das ist genau das Gegenteil vom Fußball oder so, wo man sich, glaube ich, so anschreit und irgendwie versucht, irgendwie
heiß
zu pushen. Sondern wir fangen irgendwie kurz mal ein bisschen ESO jetzt mäßig, aber ein bisschen an, zusammen zu atmen, fühlen uns und gehen dann irgendwie wirklich als eins auf die Bühne. Und wenn ich das nicht habe, ist es super oft so, dass ich merke, ich muss die Jungs erstmal finden. Während des Konzerts. So. Und das ist für mich wahnsinnig wichtig geworden. Dass man raufgeht und gemeinsam die Show anfängt, gemeinsam die Show zu Ende bringt und danach wieder jeder seines Weges geht.
Ja, ich muss mal kurz parallel mein Handy holen, um für die nächste Frage zu filmen. Und wie ist es mit dem Geschlechtsverkehr?
Ja, das ist auch klar geregelt auf jeden Fall. Es gibt klare Regeln. Bedeutet, in einem Tourbus zum Beispiel ist es so, dass...
Man darf nicht scheißen im Tourbus. Passiert, original, bei Clueso. Bei Clueso. Ich habe mich auch mehrfach entschuldigt beim Busfahrer danach. Ich wusste diese Regel nicht. Ich kannte diese Regel nicht, dass man nicht scheißen darf im Tourbus. Und habe halt hart einen rausgeballert. So, und ist halt nicht geil. Warum ist es nicht geil? Weil halt ja einfach die Toilette nicht für Scheißen gemacht ist.
Nee, weil du musst wissen, eigentlich ist es nicht geil, weil... Das Bett vom Fahrer ist direkt angeschlossen an das Toilettenrohr.
Ah.
Genau. Und der benutzt das so ein bisschen als Dusche.
Das Toilettenrohr.
Wenn das dann quasi da too fat durchgeht, so, dann macht es dem halt nicht so Bock. Deswegen findet der es nicht so gut. Das ist die eigentliche Wahrheit.
Und was jetzt mit dem Geschlechtsverkehr? Also kein Geschlechtsverkehr im Tourbus war das?
Oder? Generell für Musiker und Musikerinnen ist das ja auch so ein Ding, das ist so ein... Redet keiner drüber, aber es ist ein offenes Geheimnis, dass es gibt keinen Geschlechtsverkehr bei uns.
Joris, damit kommst du nicht durch. Das glaubt dir kein Mensch.
Du kommst genauso wenig durch, glaubst du jetzt hier irgendwie, wie das abläuft oder was?
Ja, klar.
Bei uns allen. Also pass auf, ich habe mal mit dem und dem da und da gespielt und bei denen läuft das aber so, das glaubst du jetzt
nicht. Nein, aber gibt es Regeln? Also gibt's?
Es gibt Regeln, ja.
Ja, welche gibt es denn?
Wenn jemand schläft, wächst sie nicht. Also wächst sie nicht auf, die Jungs.
Ja, okay. Ja. Das hat aber mit Geschlechtsverkehr noch nicht viel zu tun.
Weißt du es? Also bei den Leuten ist, sag ich mal so, wenn der Vorhang zu ist, ist der Vorhang zu bei den Leuten. Egal,
das ob sie da alleine, zu dritt, Turbos zu fünft. Ist ja sehr eng.
Absolut.
Ja, also da ist Geschlechtsverkehr schon wahrscheinlich eine, wie sagt man, akrobatische Herausforderung?
Würde ich jetzt ungern was zu sagen.
Man muss mal auch seine Komfortzone verlassen. Hey, es kann nicht die Überschrift des Podcasts sein und du gehst auf das Thema nicht ein. Joris, da kommen wir jetzt nicht mehr raus, sorry.
Wir kommen da nicht mehr raus, ich merke das schon. Nee, also ich glaube, das ist...
Das ist ja auch das, was... Also ich meine, bist du eigentlich in einer festen Beziehung? Hast du eine Freundin?
Man munkelt.
Ja. Machst du es nicht öffentlich? Lässt du es komplett frei?
Das ist alles mein... Also ich habe immer so, ich glaube, als ich
eine Grenze
angefangen habe, Musik zu machen... habe ich ein, zwei sehr wichtige Gespräche gehabt und versuche das seitdem so zu machen, dass so mein privates Privatleben, also wenn diese Mikrofone aus sind, würde ich dir natürlich, weißt du ja, mein Schatz, würde ich dir natürlich alles erzählen. Aber nee, ich mache das nicht öffentlich, alles nicht. Also es kann
sein, dass... Du hattest zwei Gespräche, was bedeutet das? Also du hast Tipps bekommen von Leuten?
Ja, ich habe so ein paar Leute, so Mentoren, wo ich... damals darauf geachtet, weil der Trick ist ja folgender: Wenn du einmal eine Grenze einreißt, einmal über irgendwas redest, was meinetwegen meine Familie angeht, was
mein Beziehungsstatus,
was mein Geschlechtsverkehr im Turbus angeht,
In dem mit dem Busfahrer und dem Rohr über der Dusche.
Ist es ja öffentlich.
Ja.
Und ich glaube, diesen Schritt kannst du nicht wieder zurückgehen. Es ist immer einfacher, den Schritt zu machen, aber du kannst nicht wieder zurückgehen. Deswegen mache ich das nicht.
Ja, voll gut.
Eigentlich echt, ne?
Nee, ist wirklich.
Ich weiß, was das Schöne ist. Ja. Ich sage das gerade zum ersten Mal in einem Interview. Aber ich sage das so, dass es ja trotzdem nichts sagt. Eigentlich ist es, tut es gerade.
Doch, du sagst es ganz klar, dass du eine Grenze hast und diese Grenze nicht übertreten willst, weil du deine eigene
Intimität. Und dass ich mit mehreren Menschen gleichzeitig in einer Beziehung bin.
In diese Intimitätsserie dir selber schützt so und da eine Grenze aufgelegt hast, die dir einfach wichtig ist, so um auch dein Privatleben zu schützen und so ein. Das ist ja auch das Spannende, was gibt man von seinem Privatleben preis und was nicht, ne? Auch mit hier so einem Leitmedium wie Instagram, wo du teilweise alles teilst, so. Ich meine, bei mir kannst du mich beim Kacken zugucken. So.
Ich weiß. Man kriegt auch sogar zum Teil vom Kacken dir einfach Videos nachts.
Ja, das willst du vielleicht nicht und so weiter. So auch eine Dings. Und trotzdem, meine Tochter hat noch nie jemand gesehen, weil auch Ebene, so, solange sie das nicht entscheiden kann und so weiter. Also kann ich absolut nachvollziehen und finde ich auch konsequent und gut. Ist ja auch die eigene Entscheidung, ne? Also so.
Weißt du, was das Krasse ist? Es ist nicht nur die eigene Entscheidung.
Nee, es ist auch die Entscheidung des Partners oder Partnerin oder
der Familie oder von allen Leuten, die drumherum sind, über die man redet oder eben nicht redet. Das ist eigentlich die viel wichtigere Sache. Es ist eben nicht nur deine Entscheidung.
Ja. Stimmt. Hast du das mit denen dann gedealt im Vorfeld? Also
ich habe es mit meiner Familie vorher besprochen,
Ja. Und
du weißt ja, ich komme auch aus einer kleineren Stadt sogar. Kannst du ja den Rest denken, wie das dann ist, wenn man da vielleicht zu viel bespricht.
Naja, das macht halt die Runde. Sehr schnell. Also ich wohne ja jetzt in einer sehr kleinen Stadt. Du kannst dir vorstellen, dass mittlerweile jeder schon weiß, dass wir da wohnen und was wir machen.
Weißt du, was das Schöne bei dir ist?
Was?
Selbst wenn du in New York wohnst oder in L.A. bist, das weiß trotzdem jeder, dass du in L.A. bist.
Ja.
Ich glaube, das ist egal, wo du wohnst. Du bist einfach so famous. Du bist so famous. Ich glaube, du bist auch so wichtig für so viele Menschen, dass das immer klar ist, wo du bist. Ich glaube, viele Leute haben so wie ich deinen Standort permanent auf dem Handy. Sie wissen immer, wo du bist.
Naja, das ist ja zum Beispiel eine der großen Herausforderungen, auf der einen Seite eine Relevanz und eine Reichweite aufzubauen und auf der anderen Seite eben nicht wichtig zu sein. Also weißt du, genau diesen Spagat eben nicht famous zu sein.
Oder für die wichtigen Leute wichtig zu sein, muss man sagen.
Ja, wichtig und famous ist auch ein Riesenunterschied. Mhm. So. Und famous bedeutet dann ja auch immer für einen Skill und dann müsste man erstmal gucken, für welchen Skill man wiederum famous ist. Und so, und da eine Differenzierung, weil dafür steht der Pulli auch Demut, Digga, ist ja auch die Frage, ne? Also ich meine, das habe ich viel mit Benny zum Beispiel auch, wo wir ganz klar schauen, ey, egal wie, was wir machen und so weiter, trotzdem muss immer Viber Con Agua davon profitieren. Egal wie viel wir rumalbern, wie viel wir rumreisen, welche Privilegien wir uns rausnehmen, welche Freiheiten wir uns rausnehmen, am Ende muss Viber Con Agua davon profitieren. Und dieser Grat ist halt auch sehr schmal. Mhm. So, also das heißt, ich kann mich halt auch im Backstage mal mit dem Musiker komplett volllaufen lassen und trotzdem sollte es der Verbindung dienen mit dem Musiker das, oder der Musikerin, dass sie sich langfristig engagieren für.
Ja. Nutzt du das manchmal aus?
Ja, klar. Gnadenlos.
Also, das ist hier für Viva Con Agua, Leute. Ich betrinke mich hier offiziell für Viva Con Agua.
Nee, also der möchte ich transparent machen, liebes Taubertal-Festival aus eurem Backstage-Bereich, habe ich so viel Bier geschmuggelt, wie ich in meine kompletten Klamotten bekommen habe und habe wirklich dann in einer 15er Runde es geschafft, 16 Bier aus meinen Klamotten rauszuziehen, die ich geschmuggelt habe am Security vorbei, den solltet ihr entlassen. Und so, und dann in der Runde statt 16 Bier hatte, weil 15 Leute plus.
Warst du mit Feine Sahne da?
Nee, Feine Sahne hat, da habe ich danach in den Vorgarten von einer Supporterin gekotzt, weil ich so am Arsch war, der hat mich so abgefüllt. Hast du mal mit dem Monchi gesoffen?
Nee, ich habe nicht mit dem
Schlimmste, was du machen kannst. Ich wiege 63 so Kilo.
Die hier vielleicht sogar auf den Bildern hier drumherum sind, die mich auf jeden Fall schon diverse Male unter den Tisch getrunken haben. Obwohl ich mich nicht, ich bin mittlerweile so, wenn er irgendwo in der Nähe ist, dass ich versuche, mich klein zu machen und abzuhauen.
Monchi oder Materia?
Nee, Materia in dem Fall. Guter Mann, aber auch gut am Glas.
Ja, brutal. Spanisch trinken, hast du mit ihm gemacht? Glas umdrehen?
Ja, das aus der Hand dann. Also beziehungsweise ich habe das definitiv, also so, ja, keine falsche Bescheidenheit, das habe ich definitiv nicht gemacht. Er hat es nur gemacht mit einem frischen, großen, ich glaube, Gin Tonic oder sowas rumgedreht und komplett, aber wirklich komplett weggezogen. Und ich stand dann daneben.
Ist halt ein Grenzgänger.
Ich muss jetzt unbedingt mal ganz kurz auf die Toilette, du musst aber ganz, ganz kurz auf Stopp drücken und dann machen wir sofort weiter.
Ja.
Mach mal.
Ein Bier, was auch. Ja, doch. Eins läuft. Es ist auch geil, wie ein Podcast, wenn man langsam betrunken wird, anders läuft.
Wo waren wir stehen geblieben? Wir waren gerade beim unter Tisch trinken. Mit Herrn, bei dir Monty und bei mir der andere M.
Ja, der andere, ey, hallo, ich war mit dem in Uganda und Kenia. Also, so, ich hab mit dem. Das ist ein Grenzgänger. Das Spannende ist ja auch, wie viele Musikerinnen kennst du, die Grenzgängerinnen sind? Alle?
Wahrscheinlich irgendwie schon, oder?
Also jetzt mal ernsthaft. So
ich finde, es gibt Unterschiede. Ja, es gibt Unterschiede total, aber ich glaube, jeder hat auf seine eigene Art und Weise irgendwie seinen Grenzgang. So, weil es ist keine natürliche Umgebung, vor so vielen Menschen auf einer Bühne zu stehen oder den Drang zu haben, in ein Mikrofon zu singen, wenn so viele Menschen zuhören. Ich glaube nicht. Das ist ja auch ein gewisses Grenzgängertum, aber ich würde sagen, dass Materia auf jeden Fall
absolut
ein leuchtendes Beispiel dafür ist, so im wahrsten Sinne des Wortes, mit einer Fackel in der Hand dazustehen und irgendwie abzufackeln.
Auch im Texten?
Ich finde, Martin hat auf jeden Fall für mich mit Welt der Wunder einen Text geschrieben, der wahnsinnig gut ist. Also der wahnsinnig tiefgründig ist, einfach unfassbar viel aussagt. Und er hat trotzdem auch, glaube ich, genügend andere Tracks, die viel lockerer sind, viel, viel genialer, vielleicht sogar vom Wortwitz sind. Und trotzdem finde ich Welt der Wunder ist für mich.
Kriege ich Gänsehaut bei dem Song. Also wirklich, weil ja auch der, es kam, glaube ich, kurz nach Uganda raus, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann ist noch dieses Video so krass, das Paul gemacht hat. Das war ja die Weltreise, die sie dann gemacht haben. Mhm. Wo so unfassbare Bilder sind. So unfassbare Landschaften. Ich echt so, wenn ich dieses Video und dann die Mucke sehe, so boah. Shit, ja. Meilenstein.
Finde ich auch, ja. Also wirklich. Hat so eine Peter Fox Größe vom Textlichen her für mich so. In dem Moment auf jeden Fall.
Der ist auch schon ganz geil. Mit dem hatte ich einen geilen Moment. Da haben wir noch Straßenköter porträtiert, ganz früher, ganz am Anfang. Und dann kam er wieder und hat gesagt, hey, ich war gerade auf dem Klo und ich hatte hier so einen richtig großen Popel in der Nase. Wir müssen das Foto nochmal machen, das werde ich nie vergessen. Und dann haben wir das Foto nochmal gemacht, weil er in der Nase so einen riesen Popel hatte und den irgendwie entdeckt hat. Wir haben uns den natürlich danach in Nahaufnahme angeguckt. Aber mega. Ich meine, das ist ja auch jeder von denen irgendwie. Ich meine, bei dir ist ja wahrscheinlich trotzdem auch nichts anderes, ne? Wenn du dann so einen Peter Fox und einen Martin auf der Bühne siehst, dann siehst du die ja trotzdem auch und glorifizierst die zum Teil oder schaust du die an und denkst so, geile Bühnenshow, geile Präsenz. Ich meine, Martin ist einfach eine Rampensau vorm Herrn. Also nenn mir jemand, der live so alles zerfickt bei die letzten 20 Sekunden. Das ist ja sein Lieblingssong, wenn er uns im Schlauchboot, du hast keine Chance, du schaffst maximal 18 Sekunden und dann bist du unten und liegst am Boden und denkst dir, ey, mach doch bei Die Welt der Wunder diese Schlauchboot-Aktion. Nein! So. Aber das ist halt auch eher all in so, ne? Also, und das finde ich schon interessant, dass du dann dich auseinandersetzt mit Menschen, die da oben stehen und dann trotzdem ja auch merkst, ja, okay, und sie sind auch Menschen und sie haben auch ihre Themen, jeder so, sie haben auch ihre Issues, sie haben auch ihre Selbstbewusstsein oder Selbstzweifel, vielleicht sogar, das ist, was ich immer das Gefühl habe, ist, der Künstler an sich hat sogar fast noch mehr, weil er natürlich noch mehr Projektionen hat und dadurch auch oft sogar noch mehr Zweifel an sich selber hat, ob er all diesen Projektionen manchmal gerecht wird.
Weißt du, wie das Gute ist, ja, ich weiß schon, was du meinst. Das Gute ist, du kriegst, glaube ich, nicht jede Projektion mit. Also es wird ja auch nicht alles veräußert dir gegenüber. Aber ich glaube, wir machen uns selber den größten Hype die ganze Zeit. So, also was an Stress da irgendwie losgeht und nicht. Also ich finde, das ist klar, ich kann's jetzt, will mich nicht vergleichen mit den Namen, die wir gerade genannt haben, so, aber ich glaube, du kriegst immer nur bestimmte Sachen mit, was da abgeht. Und das heißt aber nicht, dass das deswegen leichter ist oder irgendwie so. Ich glaube schon, dass du voll recht hast auf jeden Fall. Ich glaube, es ist schwer, seiner ganzen Stimme im Kopf, sage ich mal, gerecht zu werden immer. Ja. Aber das macht uns aus. Sonst würden wir
als
nicht
Mensch
so zerrissen.
Oder als Musiker?
Das macht uns sicherlich, also ich hoffe mal, dass uns das irgendwie alle auch als Menschen ausmacht. So. Ich meine, uns vereint ja jetzt irgendwie dann doch die Liebe zum guten Wasser. aber ich glaube, nee, das macht uns definitiv als Künstlerinnen und Künstler in erster Linie aus. Ich glaube, wenn wir nichts zu erzählen hätten, wenn wir nicht zerrissen wären, dann wären wir ja nicht da, wo wir sind.
Und ist jeder Mensch zerrissen? Und der Musiker und der Künstlerin, die haben nur die Möglichkeiten, es zu kommunizieren oder zu verbalisieren oder halt zu abstrahieren in der Kunst? Und
kommt darauf an, was du als zerrissen empfindest. So. Also ich denke schon, dass viele Leute divers denken können und natürlich irgendwie auch divers fühlen. Und ich glaube aber trotzdem, dass wir so einen Motor haben an gewissen selbstzerstörerischen Momentum, was da durchaus mit dabei ist bei zumindest fast allen, die ich kennenlernen durfte bisher. Und inklusive jemanden, den ich jetzt seit genau 30 Jahren sehr gut kenne, mich selbst, ist das, glaube ich, schon so, auf jeden Fall.
Kennst du dich sehr gut?
Ja, mittlerweile kenne ich mich sehr, sehr gut.
Was hat dazu geführt? Also, wenn jemand
jetzt. Ich glaube, Extremsituationen führen dazu, dass du dich immer besser kennenlernst. So. Also, wenn du.
Willst du ein, zwei mit uns teilen?
Gern.
Sind wir wieder bei diesem Tourbus?
Nee, es gibt, also jetzt mal beruflich gesehen, kann ich dir jetzt mal gerne ein paar erzählen. Also, erstes großes Ding, ich war ja vorher Backliner. Ich habe vorher für andere Bands die Gitarren und Instrumente aufgebaut.
Und dann hast du gedacht, das kann ich auch?
Nee, ich habe natürlich immer schon Musik gemacht, aber ich habe irgendwie gedacht, so. Jetzt habe ich genug Geld verdient, dass ich damit mein erstes Album machen kann.
Ist wirklich so.
Ja, ist wirklich so.
Krass.
Und
das ist schon eine
partiell, muss ich dazu sagen. Ja. Also ich will jetzt hier, falls meine Plattenfirma 4Music gerade zuhört, sie haben mir dann natürlich weiter große Unterstützung geboten. Aber ich habe tatsächlich bis zum letzten Cent meine 15.000 Euro, die ich beiseite gelegt habe, ausgegeben dafür, ja.
In dein erstes Album?
Ja. Ins Studio und in die Anreisen und genau, an die Musikergagen. Jedenfalls habe ich als Backliner.
Das heißt, du warst auch der Erste, der an dich selber geglaubt hat?
Na, ich glaube, wenn du nicht an dich selber glaubst, dann wer soll es dann tun? Ja. Das ist tatsächlich was, das kannst du gerne auf eine Postkarte drücken, aber das ist wirklich so.
Sorry, also, das war wieder ein Kalenderspruch.
Ja. Nee, aber das war in dem Fall ja aus meinem Mund. was wollte ich erzählen? Ich wollte erzählen, dass ich als Backliner das Fest in Karlsruhe, was du ja bestimmt schon gesurft hast.
Ja, einmal hoch und dann geht's aber auch wieder runter.
Geht's wieder ganz runter. Auf jeden Fall, das habe ich als Backliner mitbekommen und durfte es dann, du ahnst es nicht, als Künstler spielen. Und ich wusste, wie das aussieht. Ich bin da vorher im Hotel gewesen. Wir haben vorher die Nacht in der Schweiz gespielt und sind dann schon ins Hotel gekommen. Und dann habe ich mir abends, war ich so aufgeregt, dass ich den Fernseher angemacht habe. Und dann lief da gerade Jamie Cullen live in Stuttgart beim Jazz Festival.
Open Air.
Open Air, Jazz ja. Open. Jazz Open im Finale.
Ja. Jamie Cullen gegen Fritz. So heißt, glaube ich, der Computer.
Ja, jedenfalls war es. Ja. War es ein legendäres, gutes Konzert. Hat sau viel Bock. Und da habe ich noch Sass gesehen.
Oh ja, krass.
Und dann war ich so, okay, krass, was passiert hier gerade? Und dann habe ich so überlegt, okay, und morgen spiele ich den Mount Klotz. Und das wird bestimmt ganz toll. Ich hatte so einen Slot um 16 Uhr am Sonntag, so, weißt du, so als No-Name. Und dann ging das los. Ich bin angekommen, Klassik-Frühstück. Der ganze Hang war voll, da gibt es ein Orchester auf der Bühne, sonntags. Und ich war so, Alter, krass, die sind schon alle da, wie geil ist denn das? Und dann, Klassik-Frühstück vorbei, ich war kurz auf Toilette, komm wieder zurück, niemand mehr da. Niemand. Dieser ganze scheiß Mount Klotz war einfach leer. Da waren irgendwie so 10 Leute in der ersten Reihe und dann war es das. Nichts mehr. Da haben die irgendwie eine Rio Reiser Tribute Band gespielt und noch eine Band gespielt und danach waren wir dann schon dran. Und ich bin auf die Bühne gekommen, das Scheißteil war voll. Und das war ein fucking Traum von mir. Du kannst dir das nicht vorstellen, was das für ein Ding war. Und es gibt zum Glück ein YouTube-Video davon. Wann immer es mir scheiße geht, gucke ich mir dieses YouTube-Video an. Weil die Leute haben einfach uns nicht mehr von der Bühne gehen lassen. Die haben am Ende Herz über Kopf, war damals meine Single, weitergesungen. Sweet. Und wir haben schon nicht mehr gespielt. Wunderschönes Erlebnis. Eins, was mich auf jeden Fall geprägt hat, wo ich mich sehr gut kennengelernt habe, weil Träume können tatsächlich wahr werden. Genauso im Gegenteil. Ansbach.
Dann kommt Marcel Ralf Günther Eger her. Immer wenn ich das sage.
Terroranschlag. Nach dem Festival geht auf einmal die Bombe hoch. So.
Ja.
Und wir waren so. Ey, keine Ahnung. Du kriegst eine gewisse Sicherheit. Du kriegst eine gewisse Liebe zu dem, auf der Bühne zu stehen. Und wenn die in ihren Grundfesten erschüttert wird, weil du auf einmal Schiss hast.
Um dein Leben
und Schiss hast, in Menschenmengen zu sein und Schiss hast, auf einer Bühne zu stehen.
Was war da von Anschlag?
Das war der erste islamistische Bombenanschlag auf deutschem Boden. Da hat sich quasi jemand in die Luft gesprengt.
Beim Festival?
Ja, er wollte das eigentlich im Publikum machen. Es gab zum Glück einen Ordner, der so geistesgegenwärtig war, diesen Mann nicht aufs Gelände zu lassen, sodass er sich im Eingangsbereich in die Luft gesprengt hat. Er hat sich, glaube ich, aus Versehen in die Luft gesprengt sogar. Ich weiß, dass, glaube ich, 13 Menschen schwer verletzt wurden und er ist gestorben dabei.
Der Ordner.
Terrorist. Genau, und eigentlich war das eine Nagelbombe, die darauf ausgelegt war, sich mitten im Publikum halt
in die Luft zu sprengen.
Genau, und dann halt danach Polizeischutz zu haben und ich glaube, 2 Tage später haben wir wieder gespielt. Und ich hatte die Angst meines Lebens. So. Und ich habe alles machen wollen, außer mich auf eine Bühne zu stellen. So wirklich. Also
machst du in Therapie deswegen?
Nee, wir haben aber jemanden mit dabei gehabt dann. Ja. Wir haben dann in der ganzen Gruppe gesprochen miteinander. Und haben dann so nach und nach, hat jeder so die Sachen, ich will da jetzt zu viel Internes erzählen, aber ich weiß noch, dass mein Lichtmann irgendwann an der Reihe war und meinte so, ey Leute, für mich ist das ganz kurz und knapp, so wir haben jetzt mehr denn je die Mission, Liebe in die Welt zu tragen. So.
Wow.
Und irgendwie war es dann so, dass ich gemerkt habe, so shit, ja, es gibt irgendwie tatsächlich viel, viel mehr als das eigene Ding. So. Und ich glaube, da habe ich mich auf jeden Fall auch nochmal neu kennenlernen dürfen. So. Es war eine fürchterliche Show danach. Irgendwie, also scheiße. War richtig scheiße. Ich habe mich immer schon gefragt, was passiert in dem Moment, wo ich auf der Bühne Nasenbluten bekomme. So, weißt du, so Solokünstler mit einer festen Band und alles cool, aber so, was machst du dann? So, also, und das war natürlich genau die Show.
Erste Show, was du machst, wenn du scheißen musst, richtig hart.
Das machst du einfach vorher alles schon, das ist alles safe.
Angst, aber
wenn du.
Hast du das? Gehst du scheißen vor jeder Show?
Also, ich weiß nicht, wie wir intern das unbedingt raus haben wollen, aber ja, ich kann dir sagen, wenn man auf Festivals spielt, ist es nicht so, dass man unbedingt Indisch davor noch essen sollte.
Ach so.
Das ist, du
clever
du
kannst, bist du.
Ja, ich bin. In dem Fall bin ich so clever. Ja, nee, ich glaube, das ist, geht ja Sportlern und so auch so, dass man vorher nicht mehr noch viel isst oder sonst. Ja, ja. Ist ja auch 1,5 Stunden.
Ja, Action.
Big Time Action, ja. Du verlierst ja ein paar Liter Wasser irgendwie und schwitzt da viel aus. So. Also ich glaube, das ist schon so, dass du fit sein musst so dafür. Was ich eigentlich erzählen wollte, war in dem Moment so, wo du mit so einem Druck auf die Bühne gehst, das Konzert war bis zu dem Punkt, wo ich Nasenblut hatte, richtig scheiße. Ich bin dann runtergegangen von der Bühne, hab dann irgendwie kurz ein Kühlpack bekommen, bin danach auf die Bühne gegangen und hab gesagt, ey, sorry, ich muss ganz kurz mal unterbrechen. Meine Band hat, glaube ich, so, wenn ich mich richtig erinnere, so 5 Minuten Jazz gespielt oder so.
So Medley.
So einfach so, okay, was machen wir hier gerade? Und dann habe ich kurz gesagt, so, ey Leute, ich muss euch erzählen, das ist einfach richtig krass gerade, was hier abgeht in meinem Kopf. Hab denen das erzählt, hab mich auch entschuldigt dafür, dass der Abend bisher so verhalten war. Und danach ging's voll klar. Danach ging's wieder. Ich versuche gerade das Fläschchen so leise wie möglich.
Er ist leider leicht betrunken. Prost.
Prost, du hast einen harten Tag gehabt.
Das habe ich ja witzigerweise auch gelernt, dass man jede Unzulänglichkeit, die man hat, oder jede Thematik sofort kommuniziert. In dem Moment ist sie transparent, habe ich bei Eminem 8 Mile gesehen, in dem Film sozusagen, ne, wo er die Problematik mit seiner Mutter ne, und so weiter kommuniziert und der andere Mic Drop gar nichts mehr sagen kann, so nach dem Motto. Und das finde ich eine sehr interessante Technik, um eigentlich ja auch damit umzugehen, einfach das transparent zu machen. Mhm. Also,
kommt ein bisschen auf die Situation an. Aber ja, in den meisten Fällen wahrscheinlich gut.
Hast du noch eine Grenzerfahrung, bevor wir hier? Grenzerfahrung mäßig 3 Bier sich im Podcast. Ich habe es einmal gemacht, Live-Podcast. Da war ich aber Gast mit Matze Hilscher. Geiler Typ. Warst du mal bei dem im Podcast?
Nee.
Vermittle ich dich. Mach ich morgen. Mach eine WhatsApp-Gruppe auf. Kennst du Hotel Matze?
Ja, klar.
Ja. Geiler Mensch. Geile Gesprächsführung. Mit Ali Neumann hatte ich, wir hatten so einen Live-Podcast. Und ich habe mir einfach 5-6 Bier auf der Bühne in den Kopf gestellt. Und war halt wirklich am Ende richtig Hacke. So, es ging schon noch, aber es war noch so, ja, Grenzerfahrung.
Ja. Okay, cool. Ja, das ist auch auf jeden Fall eine Grenzerfahrung. Ich war auch schon mal betrunken.
Wo?
Okay, das war unser Podcast. Ich glaube, wir brauchen jetzt mal eine gute Abmoderation, Micha. Wir hatten ein wunderschönes Gespräch. Vielen lieben Dank für die Einladung, mein Lieber.
Ich finde es geil, dass du so offen und ehrlich auch über Themen gesprochen hast, die echt, also wirkliche Grenzerfahrungen sind. Also ne, so eine Erfahrung, das ist ja auch das Spannende, daran wächst ja auch so ein Mensch. Und ich meine, das ist ja, was viele auch nicht sehen, dass du halt wirklich Unternehmer bist, wo wir vielleicht Rewind Select am Anfang so ein bisschen waren. Ne? So, du bist halt jetzt Unternehmer so, ne? Und du bist halt nicht nur Musiker und auf der anderen Seite hast du halt auch eine Verantwortung und dann bist du Sprachrohr und dann bist du Entertainer und Clown vielleicht auch für die Massen oder wie dann nicht man sagt, unsere Aufgabe ist halt, Liebe in die Welt zu senden. Und das ist halt Game Changer, wenn du halt, ne, so, dann geht's halt auch nicht mehr nur um deine eigenen Bedürfnisse, so ein bisschen ja. Nasenbluten, so auf blöd gesagt, so, sondern geht's halt darum, ja, wie kann man Licht in die Liebe? Licht in die Liebe senden.
Liebe in die Licht, in die Welt. In die
meine
Licht
Damen und Herren, das war, wie hast du vorher gesagt? Die Rituale und der Geschlechtsverkehr auf Tour?
Ja,
mit dem mal, terroristischen Anschlag und der Licht in der Liebe?
Nennen wir es Licht in der Liebe. Wir nennen diese Folge Licht in der Liebe. Das ist
Licht in der Liebe. Vielen Dank.
Wir bringen Licht in die Liebe. Ich danke dir.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.